darf euch jetzt das Schriftwort lesen. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr es entweder hier vorne tun oder sonst in eurer Bibel, Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorbeizog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er soll still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.
Wer von euch achtet auf seine Schritte, die er am Tag geht? Es gibt ja so Apps und Uhren und so weiter. Mancher sagt auch, ich muss mal wieder spazieren gehen. Das heißt ja auch, auf seine Schritte zu achten. Also letztendlich geht es ja darum, dass man auf seine Bewegung achtet, dass man nicht zu viel rumsitzt am Schreibtisch oder zu Hause vor dem Fernseher, auf dem Sofa, sonst wie, und seinen Körper immer mal wieder ein bisschen in Bewegung bringt. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von meinem schlauen Handy. Da stand: Es gibt eine Veränderung bei deinen durchschnittlichen Schritten pro Tag. Ich dachte so: Oha, was kommt jetzt? Und dann habe ich das aufgemacht. Und dann stand da 6.557 pro Woche im Durchschnitt. Da dachte ich so: Also pro Tag, nicht pro Woche. Also auf eine Woche gesehen, pro Tag im Durchschnitt. So. Und ich hatte mich offensichtlich seit den, da stand da noch, es gibt einen Trend, seit 9 Tagen höher. Also seit 9 Tagen mache ich mehr Schritte, als ich bisher gemacht hatte. Und dann habe ich kurz überlegt: Ah ja, stimmt. Gut aufgepasst, liebes Handy. Ich habe meine Schritte tatsächlich seit kurzem erhöht. Und zwar seitdem unsere Tochter jetzt morgens gerne zu Fuß zur Schule geht, statt dass wir das Fahrrad oder das Auto benutzen. Und das hat mich gleich dazu gebracht, dass ich morgens um 9 schon ungefähr 3.500 Schritte habe. Hatte ich vorher nie. Cool. Also ich habe mal wieder festgestellt, es ist gut, wenn man ab und zu auf sein Handy schaut und mal guckt, wie so der Schnitt ist und sich motivieren lässt. Aber des Weiteren habe ich festgestellt, wenn man denn dann auch zu Fuß unterwegs ist, dann kriegt man irgendwie mehr mit von der Welt. Kennt ihr das auch? Ach, hier ist ja jemand ausgezogen und so. Oder dann begegnet mir manchmal, also jeden Morgen fährt eine Mutter mit einer Tochter an uns vorbei und inzwischen grüßen wir uns und mal sehen, wann wir den ersten Plausch halten. Also man lernt Menschen kennen, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ich mache euch Mut, mal wieder zu Fuß zu gehen, falls ihr das nicht sowieso schon macht. Wahrscheinlich macht ihr das schon, aber für mich war das jetzt mal wieder dran und ich habe das entdeckt und dachte: Man riecht auch den Duft der Pflanzen am Wegesrand. Da gibt's so, wir gehen an so einem Schulzentrum vorbei und da gibt es so ein paar Büsche, da denke ich immer, also tut mir leid, aber dieser Duft ist nicht so gut gelungen, lieber Gott. Keine Ahnung. Gibt's ja auch. Man kann sich unterhalten, wie gesagt, man grüßt sich und ich mag diese Zeit am Morgen mit einem der 3 wichtigsten Menschen in meinem Leben. 15 Minuten, sie ist noch so in dem Alter, wo sie meine Hand nimmt. Das wird ja auch irgendwann vorbei sein. Und wir haben eine gute Zeit miteinander. Jesus war immer zu Fuß unterwegs. Er hatte immer alle Sinne offen. Hat immer wahrgenommen, was um ihn herum passiert. Er fuhr nicht mit dem Auto vor oder war mit einem schnellen E-Bike unterwegs durch das kleine Israel. Was zu Fuß aber dann doch auch schon groß ist. Hier ist er gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Natürlich mit seinen Jüngern, mit seinen 12, aber dann auch gefolgt von den vielen anderen. Es ist sein letzter Weg über diese Straße. Sein letzter Gang durch diesen Staub. Denn dort in der Stadt Davids würde er sich als König zeigen. Er würde gefeiert werden und gefoltert. Er würde am Kreuz ersticken und aus dem Grab auferstehen. Und darüber sprach er mit seinen Jüngern, wie wir gerade gehört haben. Er wollte sie vorbereiten auf das, was nach Gottes Plan und Willen geschehen würde, damit es sie nicht so hart treffen würde. Ich nehme diese Worte nochmal, die er gesagt hat, oder die dann, beziehungsweise die Reaktion der Jünger auf diese Worte, die er gesagt hatte, da haben wir gelesen, die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen, sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Wenn ich das lese, dann denke ich mir, ja, seit 3 Jahren mit Jesus unterwegs hätte mich das auch überfordert und vielleicht hätte ich es einfach nicht an mich rangelassen, so emotional, und hätte es von mir ferngehalten, weil ich es nicht akzeptieren konnte. Aber was ich spannend finde, ist, dass Lukas, der Schreiber dieses Evangeliums, dreifach ihr Unverständnis betont. Warum verstanden sie das nicht? Und warum betont Lukas das dreimal, dass sie es nicht aufnahmen, was Jesus da sagte. So kompliziert war es ja nicht, was er sagte. Einerseits muss man natürlich immer wieder bedenken, wenn man das Neue Testament liest, die Bibel liest, dass sie eben noch nicht wussten, was wir heute alles wissen über Jesus und Gottes Plan und diese Welt und wie er durch ihn, das Kreuz und die Auferstehung uns in eine neue Zukunft führen möchte. Sie hatten noch keinen Paulus und sie hatten noch keine Bibel-App, die ihnen entsprechende Querverweise und Prophetien zeigte. Obwohl sie auch schon vieles vom Alten Testament im Kopf hatten durch ihre Schulbildung. Damals lernte man mit der hebräischen Bibel lesen. Was sie aber hatten, waren klare Vorstellungen, was sie vom lange angekündigten Messias erwarteten. Natürlich würde er die Römer vertreiben und Israel befreien, sodass sie wieder in Frieden und Würde leben könnten. Und wenn er, Jesus, tatsächlich dieser Messias wäre, dann würde er sicher nicht verspottet, misshandelt, angespuckt und getötet werden. Sicher nicht. Sie konnten das nicht begreifen, was Jesus ihnen schon zum 3. Mal angekündigte. Sie waren mit Jesus unterwegs gewesen und hatten so viel von ihm gehört und diese Worte passten nicht zu ihren Erwartungen. Und so gingen sie weiter, fragend, diskutierend und vermutlich gestresst, was da auf sie zukommen würde. Und dann brüllt da so ein Bettler am Straßenrand herum. Wisst ihr, wenn man so richtig schön in einem tiefen Gespräch ist und dann kommt so eine Störung, mich nervt das immer. Ich muss mich dann richtig zusammenreißen. Es ist wie bei uns. Wenn wir es eilig haben oder am Straßenrand oder im Stress sind, dann ist das so eine Sache, liebevoll und geduldig mit den Nächsten umzugehen. Ich kriege das, wie gesagt, oft nicht hin. Und so kriegen es auch diese Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, nicht so gut hin. Und der Bettler kriegt Noch dazu ein Blinder, wie wir gehört haben, eine Breitseite nach der anderen. Manchmal ist das ja so beim jüngsten Kind. Vielleicht kann ich das erzählen, unser jüngster Bruder, wir waren 4. Und wenn wir am Tisch dann erzählt haben und wir waren ja alle schon älter und haben dann schon schlaue Sachen gesagt, dann kam er mit irgendeinem Beitrag und wir dachten immer, ah Junge. Und dann hat jeder so einmal einen Kommentar gegeben, ne? Hat ihm jeder immer noch einen reingedrückt. Ich weiß gar nicht, wie er das ausgehalten hat. Also er ist inzwischen ein stattlicher Mann. Aber das kann schon verletzen, ne? Wenn dann nochmal und nochmal, du störst, Ruhe, was, wenn Jesus jetzt gerade was Wichtiges sagt? Und außerdem, wer blind war, der hatte ja auch irgendwie Dreck am Stecken. Krankheit kam durch Sünde, das wusste ja jeder. Also, Blinder, Ruhe. Und dann lesen wir, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und er schreit es nochmal heraus. Und ich finde diese ganze Szene so beeindruckend und so anrührend, dass dieser Blinde sich nicht abbringen lässt. Er wusste offensichtlich etwas über Jesus. Irgendwie hatte er sich informiert. Inzwischen war Jesus ja auch bekannt. Eine große Menge Menschen folgte ihm. Und dieser blinde Bettler war überzeugt, wenn einer ihm helfen konnte, dann dieser Jesus. Das war die Gelegenheit. Er kam hier vorbei. Was? Jesus kommt hier vorbei? Und er ließ sich nicht aufhalten. Mit einer Vehemenz und mit einer Entschlossenheit schrie er seine Bitte, diesem Jesus begegnen zu dürfen, hinaus. Und er schrie noch lauter. Und nochmal, und tatsächlich durch das Gemurmel der Menschen und das gekratzte 100er Sandalen auf der staubigen Straße hindurch hörte Jesus ihn. Und er blieb stehen und ließ ihn zu sich rufen. Und natürlich konnte er als Blinder Jesus nicht orten in diesen vielleicht Hunderten von Menschen und ihn nicht alleine finden. Und so half Jesus ihn, sich finden zu lassen. 2. Chronik 15, Vers 2 lesen wir, wer ihn sucht, der wird sich, wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Genau das passierte hier. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Wenn du dich spirituell blind fühlst in dieser Welt und auf der Suche nach Hilfe bist, ruf nach Jesus. Er wird dich zu sich führen. Als der Blinde Jesus erreichte, fragte er ihn, was er für ihn tun könne. Der Blinde, der bei Markus dann im anderen Evangelium Bartimäus genannt wird, brachte seinen Wunsch hervor, wieder sehen zu können, und Jesus heilte ihn. Das Erste, was mir bei dieser Geschichte auffällt, ist der Glaube des Blinden. Dieses Vertrauen. Die Jünger waren ja schon so lange mit Jesus unterwegs und hatten gesehen, wie er heilt. Sie hatten seine Lehre gehört und ihm Fragen gestellt. Sie hatten erlebt, wie er vom Reich Gottes redete, es lebte und all dem entsprach, was in den Propheten über den Messias zu lesen war. Sie wussten, dass eines Tages so ein Mann von Gott kommen sollte, ein Nachkomme Davids, der Retter und König Israels und der Welt, der Retter und König Israels und der Welt sein würde. Und auf Jesus passte das alles. Das sahen sie. Und doch glaubten sie nicht, als Jesus sagte, dass er eben nicht nur den glanzvollen Weg des Menschensohnes aus Daniel 7 gehen würde, sondern auch den Weg des leidenden Gottesknechtes aus Jesaja 53. Und zwar würde er ihn zu Ende gehen, bis in den Tod. Er würde für sein Volk sterben. Das verstanden sie nicht. Aber warum? Nun, ich denke, sie hatten sich im Laufe der Zeit ein Bild von Jesus erstellt, als sie mit ihm unterwegs waren, was nicht mehr mit dem zusammenpasste, was Jesus selbst über sich sagte. Jesus war immer mehr zur Projektionsfläche ihrer Wünsche geworden. Sie wollten die Römer weghaben und Jesus würde das bestimmt machen. Sie wollten das glanzvolle Israel von früher wieder haben und Jesus würde das bestimmt machen. Sie waren dabei, Jesus zu instrumentalisieren, ohne es zu merken. Und so warnt Gott uns durch den Evangelisten Lukas, welche Folgen diese Haltung hat. Sie begriffen nichts, es war ihnen verborgen, sie verstanden nichts. Ich sage es euch dreimal, wenn ihr anfangt, Jesus zu eurer Projektionsfläche, eurer Wünsche zu machen, dann versteht ihr ihn nicht mehr. Wenn wir mehr auf uns schauen als auf ihn, dann begreifen wir Jesus nicht mehr. Sie, die Jesus-Experten, konnten nicht glauben, was Jesus über seine Zukunft sagte. Sie konnten nicht sehen, was das Ziel Jesu war, wofür sein Herz schlug, warum er auf diese Welt gekommen war. Sie waren blind für den Weg und Willen Gottes. Und als langjährige Christen müssen wir uns immer wieder fragen, geht es in meinem Glauben zuerst um meine Wünsche oder um Gottes Willen? Unsere Ängste und Sehnsüchte sind Gott keineswegs egal, aber nur in ihm finden sie Frieden. Darum erst das Lob und dann die Bitte. Erst das Lob, die Anerkennung, Jesus, du Sohn Davids. Und dann die Bitte, erbarme dich meiner. In Psalm 34, Vers 3 lesen wir, allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Erst das Lob und dann die Bitte und die Freude, dass Gott handelt. Die Jünger kreisten um ihr Problem, statt von Jesus alles zu erwarten. Ganz anders der Blinde. Er stellte nicht seine Wünsche an Jesus in den Vordergrund. Natürlich hatte er die auch, hören wir ja. Aber zunächst sah er in Jesus den Sohn Davids, also den von Gott gesandten Messias. Er stand eben nicht am Straßenrand und rief, Jesus, heile mich, sondern Jesus, du Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Das ist ein großer Unterschied. Das finde ich sehr beeindruckend. Der Blinde wusste, wenn Jesus sich mir zuwendet, wenn er sich meiner erbarmt, dann würde alles gut werden. Er würde das Richtige tun, denn er war der Sohn Davids, der Retter von Gott, auf dem die Hoffnung seines Volkes ruhte. Sein Erbarmen würde alles verändern. Und so kam er nicht so kleinteilig und so detailliert daher und sagte, Jesus, ich hätte gerne, und wenn es geht, ohne Brille wieder sehen können. Sondern er sagte, hab Erbarmen, wende dich mir zu. Erbarmen, Gnade ist ja, dass der, also von der, wie soll ich sagen, Gnade bedeutet, ein Stärkerer wendet sich einem Schwächeren zu und gibt ihm in irgendeiner Weise einen Vorteil, also oder nimmt ihn wahr und respektiert ihn. Das ist Gnade, das, was man nicht erwartet eigentlich. Und Erbarmen geht noch einen Schritt weiter und sagt, und jetzt helfe ich dir da raus. Da kommt der stärkere Jesus, der Retter der Welt, und wendet sich diesem schwachen, im Staub sitzenden Blinden zu und sagt, ich helfe dir da raus. Und darum bat der Blinde. Und tatsächlich, als Licht der Welt, begegnet er dem menschlichen Leiden erstmal mit Erbarmen. Er fragt eben nicht, ja, wie ist denn das passiert? Warum bist du blind? Ist da irgendwas schiefgelaufen bei dir in der Kindheit oder bei deinen Eltern, so wie in Johannes 9, wo die Pharisäer herausfinden wollen, wer hat denn hier gesündigt? Das muss doch der Blinde gewesen sein. Und wenn der Blinde nicht gesündigt hat, dann müssen das die Eltern gewesen sein. Es kann nicht sein, dass Jesus einen Sünder heilt und so. Müsst ihr mal lesen. Es ist verrückt, wie die sich verstricken in dieser Frage nach Sünde und nach Heilung und nach was Jesus darf und dass er auf keinen Fall der Sohn Gottes ist, wenn er sowas tut und so. Sie haben Jesus komplett nicht verstanden. Bei Jesus ist es ganz einfach. Er sieht die Not und er beugt sich herab. Und dann wird alles geklärt. Er wirkt unmittelbar hinein in unser Elend und bringt sein Licht in unsere Finsternis. er das Licht der Welt. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, bedeutet für uns, Jesus, du mein allmächtiger König, der Sohn Gottes, ich bete dich an, ich lobe dich. Und nun schau auf mein Elend, meine Sorge, meine Not, meine Ausweglosigkeit. Schau auf meine Krankheit, meine Depression, meine Menschenfurcht. Schau auf meine Sorge um mein Kind. Die Last meines Alltags. Meine Angst vor der Zukunft. Schau auf unseren Ehestreit, unsere Ratlosigkeit als Eltern, unsere Geldnot. Jesus, erbarme dich. Ich traue dir zu, dass du irgendwie helfend eingreifen und weiterführen kannst. Ich werde dir nichts vorgeben. Wie genau überlasse ich dir? Ich glaube nur, dass du es kannst. Das war der große Unterschied zwischen den Jüngern und dem Bettler. Die Jünger hatten scheinbar mehr und mehr einen strategischen Blick auf Jesus. Nach der ersten Faszination ging es ihnen inzwischen vielleicht auch unbewusst darum, dass Jesus ihre Interessen erfüllte. Hart gesagt, Jesus sollte ihnen dienen. Das sieht man, wenn man die Abschnitte vor dieser Szene anschaut. Da geht es dann um effektiveren Glauben, nutzlose Kinder, die stören, den Lohn ihrer Nachfolge. In einem anderen Evangelium geht es noch darum, wer zu seiner Rechten sitzen wird. Sie fangen so ein Management an. Was bringt mir das, hier mit Jesus unterwegs zu sein? Lohnt sich das eigentlich? Sie waren dabei, ihre Beziehung zu Jesus zu verzwecken. Was für einen Zweck hat das, wenn ich mit Jesus unterwegs bin? Und das kann uns auch passieren, wenn wir uns Jesus immer nur nähern, wenn wir was von ihm brauchen. Auch wir stehen in der Gefahr, unseren Glauben zu verzwecken. Nur dann verlieren wir ihn. Der Bettler dagegen vertraute Jesus einfach. Er vertraute ihm blind, im wahrsten Sinne des Wortes. Er vertraute ihm seine Gesundheit und seine Zukunft an. Jesus würde das Richtige tun, denn er war der verheißene Retter. Das Einzige, wonach er fragte, war Erbarmen. Von Menschen hatte er das schon lange nicht mehr bekommen. Schon lange nicht mehr. Vielleicht jahrelang. Vielleicht seit seinem Leben, wobei er wahrscheinlich sagt, ich möchte wiedersehen. Also möglicherweise hat er schon mal gesehen und ist dann in die Blindheit hineingekommen. Aber Jesus würde sich seine erbarmen, da war er sich sicher. Das war der Glaube des Blinden. Beeindruckend. Und damit kommen wir zum Zweiten, was ich beeindruckend finde an dieser Szene, den Dienst Jesu. Als der Blinde sich Jesus nähert, bittet er nicht Jesus, sondern Jesus fragt ihn. Jesus eröffnet die Unterhaltung mit den Worten: Was möchtest du von mir? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus das fragt? Man könnte meinen, das ist eine ziemlich überflüssige Frage, Jesus. Willst du den vorführen, den Blinden? Ist doch klar, was hier die Not ist. Ich meine, du siehst das. Ja, ist das so? Woher wissen wir das? Vielleicht hat der Blinde eine kranke Mutter, die Hilfe braucht. Für die möchte er fragen. Wir wissen es nicht. Vielleicht kennt ihr das, wenn euch andere Leute eure Sätze vollenden. Kennt ihr das? Du willst was erzählen und dann beendet jemand deine Sätze, weil er die Szene auch kennt oder schon weiß, was du sagen willst. Oder weil du zu langsam redest oder zu viele Details nennst. Komm zum Punkt. Das ist sicher oft nicht so gemeint, aber ich persönlich erlebe das oft als wirklich unhöflich und sogar manchmal abschätzig. Es lohnt sich nicht, dem zuzuhören. Ich weiß schon, was kommt. Das ist nicht schön. Und hier ist wieder eins der feinen Details, die wir von Jesus lernen können. Indem Jesus dem Blinden so höflich diese Frage stellte, gab er ihm seine Würde zurück. Er hörte ihm zu. Die anderen hatten ihm den Mund verboten, hatten gesagt: Halt deinen Mund, wir wollen dich nicht hören. Bleib sitzen in deinem Staub. Jesus ist da. Und dieser Jesus kommt und sagt: Ich höre dir zu. Erzähl mir, was du brauchst. Erzähl mir von deiner Not. Er hätte ihm auch direkt die heilende Hand auflegen können. Hätte er auch machen können. Der Blinde kommt an. Wäre beeindruckend gewesen. Aber hat er nicht gemacht. Warum? Weil Jesus sich nicht selbst in den Vordergrund stellt. Er stellt den Blinden in den Vordergrund. Es geht um ihn. Es geht um seine Würde. Es geht darum, ihn wieder aufzurichten. So ist Jesus. Er erbarmt sich seiner. Der, den er ehrfurchtsvoll, der Blinde ehrfurchtsvoll Herr genannt hat, stellt ihm, dem Blinden, seine umfassende Hilfe zur Verfügung. Jesus war bereit, dem Blinden zu dienen. Wenn wir Menschen zu Jesus kommen, dann ist es ihm wichtig, mit uns von dem Punkt aus weiterzugehen, an dem wir gerade sind. Und darum fragt er, was möchtest du von mir? Darum bitte Jesus um Erbarmen und dann erklär ihm deine Not. Er will das hören. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir vor Jesus nichts mehr erbitten dürfen. Es geht nur um die Reihenfolge. Erst das Lob. Jesus, du bist der Herr des Alls. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist mein Retter. Und bitte hab Erbarmen mit mir. Und dann möchte Jesus hören, was dir wichtig ist. Denn das ist auch ihm wichtig, wie klein es auch erscheinen mag gegenüber dem Schöpfer des Alls. Wir sind ihm wichtig, weil ihm diese Welt wichtig ist. Dieser Blinde ermutigt mich, wahrzunehmen, dass Jesus mich wahrnimmt. Der Blinde ermutigt mich, wahrzunehmen, dass Jesus mich wahrnimmt. Jesus nimmt dich wahr. Besonders wenn du keinen Durchblick hast, wenn du dich einsam fühlst und von der Welt, vom Rest der Welt an den Rand gedrängt. Mag sein, dass du ihn nicht sehen kannst, mag sein, dass du ihn nicht fühlen kannst. Vielleicht kannst du ihn ein bisschen hören oder nur den Trubel um ihn herum. Aber er sieht dich und er hört dich. Und wenn er in dir ein Herz findet, was ihm vertrauen will, statt ihm zu verzwecken, dann kann er dir die Augen öffnen für den nächsten Schritt, den Gott mit dir gehen will. Und es kann durchaus sein, dass das heute der Fall ist. Jetzt gerade. Vielleicht hast du das Gefühl, Jesus endlich erkannt zu haben, endlich wieder erkannt zu haben. Vielleicht hast du die Überzeugung gewonnen, dass du ihm blind vertrauen kannst. Dass es nicht nur um die Anhäufung von Wissen geht, um Richtigkeiten und Einhalten von Regeln, sondern dass du Jesus vertrauen kannst. Vielleicht spürst du heute sogar das erste Mal sein Erbarmen, seine warme, würdigende Liebe. Dann bring ihm deine bisherige Blindheit. Lobe ihn, bitte ihn um Erbarmen und glaube an ihn. Bei den Jüngern dauerte das. Sie waren noch einige Zeit mit ihm unterwegs, bis nach Jerusalem hinauf. Und dann dauerte es noch bis nach der Auferstehung, bis sie an diesen Punkt kamen. Wir lesen Lukas 24. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Bis dahin hatten sie nicht begriffen, wer da mit ihnen am Tisch sitzt. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Da erkannten sie, was er ihnen vor der Begegnung mit dem Blinden gesagt hatte. Er, der Sohn Gottes, ließ sich in Stücke brechen, damit unser zerbrochenes Leben wieder heil wird. Jetzt begann es zu klicken in ihrem Kopf. Er nahm unsere Schuld, die uns von Gott trennte, auf sich, damit wir ihn finden können. Natürlich, das macht ja jetzt Sinn. Und jetzt schauten sie erst auf ihn und dann auf das, was sie brauchten. Der Blinde erkannte dieses dienende Herz Jesu schon dort am Straßenrand und fand ihn und konnte wieder sehen. Und das Dritte, was ich dann noch bemerke, ist, was das Lob dieses nun nicht mehr blinden Mannes bewirkte. Nur so ein Nebensatz am Schluss. Im selben Augenblick konnte der Mann wieder sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Wie hat sich das Bild plötzlich gewandelt? Erinnern wir uns, wie die Menge ihn wenige Minuten vorher behandelt hatte? Sie hatten ihn barsch zum Schweigen bringen wollen, hatten ihn sitzen bleiben. Den Platz hatten ihn abgewiesen. Wollten ihn nicht haben. Er hat gestört. Und nun rief der Mann wieder laut, so wie am Anfang, was ihn bewegte. Und er lief mitten in der Menge mit und jubelte. Und diesmal jubeln sie mit. Es gibt nichts Kraftvolleres, als zu erzählen, was Gott im eigenen Leben getan hat. Auf der Straße, unter den Menschen. Wisst ihr, unser Zeugnis ist das Werkzeug in der Hand Gottes, um unsere Mitmenschen zu berühren. Man kann über Jesus diskutieren, ist er jetzt der Retter der Welt, ist er nur ein vernünftiger Mensch gewesen, ist er ein moralisches Vorbild, da kann man stundenlang, tagelang, ganzes Leben lang drüber nachdenken. Aber wenn jemand erzählt, weißt du, ich bin Jesus begegnet, du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, aber ich habe das gespürt und mein Leben ist seitdem anders. Ich bin sanftmütiger geworden. Der Zorn in meinem Herzen ist nicht mehr so groß. Und ich merke, wie er Tag für Tag kleiner wird, je mehr Zeit ich mit Jesus verbringe. Er verändert mein Leben. Jesus verändert mein Leben. Die Begegnung mit ihm tut mir gut. Oder andere Wirkungen Jesu in deinem Leben, die du erzählen kannst. Das ist so kraftvoll. Das dürfen wir niemals unterschätzen. Das ist das Werkzeug in der Hand Gottes, um unsere Mitmenschen zu berühren. Gottes Wirken muss gesagt werden. Dieser ehemals blinde Bettler veränderte sein Umfeld durch sein Zeugnis. Vielleicht war es sogar sein Jesus, du Sohn Davids, was die Menge dann wiederholte, als sie kurze Zeit später Jesus zujubelten, als er auf dem Esel nach Jerusalem hineinritt. Vielleicht war er der blinde, ausgestoßene, an den Rand gedrängte Bettler, den keiner hören wollte. Vielleicht war er der Anstifter für diesen Jubel, den das ganze Volk ergriff, bis sie ihn dann später ans Kreuz brachten mit ihren Rufen. Aber vielleicht war es dieses Jesus, du Sohn Gottes, was die Menge im Kopf hatte und sagte, das ist ein guter Slogan, den rufen wir jetzt auch. Komm, wir machen mit. Jesus, du Sohn Gottes. Hosanna, Hosanna. Und sie breiteten die Palmzweige aus und Jesus ritt wie ein König auf dem Esel hinein in seine Stadt. Wenn wir anderen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, kann das auch ihr Leben verändern. Unterschätze nicht die Kraft deiner Geschichte mit Jesus. Real Life, Philipp Meckenberger. Ich weiß nicht, wie viel, irgendjemand hat mir damals erzählt, als er beerdigt wurde, was für eine Klickzahl das gab auf YouTube für diese Beerdigung, die, glaube ich, live übertragen wurde, soweit ich weiß. Ich bin immer schlecht mit sowas, kann mir das nicht vorstellen. Waren es Hunderttausende, Millionen, keine Ahnung. Also wirklich, wirklich, wirklich viele Menschen wollten Anteil nehmen daran, dass dieser vom Krebs kaputt gefressene junge Mann, der bis zum Schluss gesagt hat, es gibt einen Gott, auf den wir hoffen können. Und wenn du ihn suchst, findest du ihn in Jesus. Dieser Mann, als er zu Grabe getragen wurde, wurde begleitet von so vielen Menschen, deren Leben verändert wurde durch sein Zeugnis. Unterschätzt nicht die Kraft deiner Geschichte. Vielleicht erhöhst du mal wieder deine Schrittzahl oder nimmst es dir vor und verabredest dich mit einem Freund oder einer Freundin zum Spaziergang. Erzähl doch mal dann, wenn ihr so nebeneinander hergeht, warum du Gott so gut findest und was Jesus dir bedeutet. Einfach erzählen. Erzähl, wie Jesus dich hat erkennen lassen, wer er ist und wie du dich entschlossen hast, ihm blind zu vertrauen. Vielleicht fragt dein Gegenüber dann, echt? Kann man Jesus blind vertrauen? Und dann fang an zu erzählen, wie dein Glaube begonnen hat, wie Jesus dir entgegenkam, wie er dir diente, was das Kreuz dir bedeutet, was seine Nähe dir bedeutet und das Gebet, damit, wie er dir diente, damit du sehen konntest und wie du seitdem mit ihm unterwegs bist und ihn lobst, wie das dein Leben verändert hat. Erzähl es. Glauben, dienen, loben. Das waren die drei Schritte, die den Blinden verändert haben in der Begegnung mit Jesus. Lass sie auch deine Schritte sein, damit Jesus dir und vielen anderen immer wieder die Augen öffnet, dass man ihm blind vertrauen kann. Amen.